Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Hannover ist deutlich schöner als sein Ruf, sagen zumindest viele Hannoveraner, aber auch jene, die die Stadt einmal besucht haben. Unstrittig ist, dass die Stadt eine der wichtigsten Messestädte der Welt ist, auch nach dem Wegfall der Computermesse CeBIT. Messe und Hannover. Das geht so sehr zusammen, dass die Deutsche Industriemesse 1961 den Namen der Stadt bekam, Hannover Messe. Wir berichten heute von der Messe, vom enormen Wandel der Industrie und einer Rückkehr der Tech-Konzerne nach Hannover und außerdem bis 17.30 Uhr, warum der US-Präsident den Mitarbeitern einer deutschen Autofabrik in Tennessee gratuliert und warum der Bundesarbeitsminister heute mitten in seiner Arbeitszeit zum Friseur gegangen ist. Aber zunächst das Top-Thema des Tages. Eine einsame Staatsanwältin legt sich mit den Reichen und Mächtigen des Landes an. Sie spürt Wirtschaftskriminalität auf und sorgt dafür, dass endlich Gerechtigkeit geschaffen wird. Das klingt wie der Stoff aus einem Spielfilm, trägt sich aber zumindest so ähnlich in der Realität zu. Aber es gibt wohl kein Happy End. Es geht um Anne Brohilka, Oberstaatsanwältin und wichtigste Ermittlerin in einem der größten Wirtschaftsskandale der deutschen Geschichte, dem Cum-Ex-Skandal. Die Sache ist, die Staatsanwältin hat anscheinend ihren Glauben verloren, dass sich grundlegend etwas zum Besseren ändert und deshalb ihre Kündigung eingereicht. Massimo Bognani und Andreas Braun berichten.
Geschätzte 12 Milliarden Euro sollen die Cum-Ex-Geschäfte die Steuerzahler gekostet haben. Banker, Berater und Aktienhändler ließen sich dabei Steuern erstatten, die nie jemand gezahlt hatte. Mehr als 10 Jahre lang hat Oberstaatsanwältin Anne Brohilka Cum-Ex-Fälle ermittelt. Gemeinsam mit ihrem Team gelang es, Kronzeugen zu gewinnen, die über die komplizierten Geschäfte auspackten. Ihre Anklage führte 2019 zum ersten rechtskräftigen Urteil, weitere folgten. Im Interview mit dem WDR sagte Brohilka zu ihrer Entscheidung:
Ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität, aber ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird.
Es gehe oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten, die auf eine schwach aufgestellte Justiz treffen. Außerdem komme es viel zu oft dazu, dass Beschuldigte sich im Rahmen von Vergleichen aus Verfahren rauskaufen könnten. Das befeuere den Eindruck, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Sie als einzelne Staatsanwältin könne daran wenig ändern. In Zukunft wird sie bei der Nichtregierungsorganisation Finanzwende tätig sein, um dort auf eine Verbesserung des Systems hinzuwirken.
Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen, wie wenn ein Arzt entscheidet, nicht mal länger einzelne Kranke zu behandeln, sondern in die Forschung geht, um eine Therapie zu entwickeln. Das Übel quasi an der Wurzel zu fassen.
Die Politik, so Brohilka weiter, habe 11 Jahre nach Bekanntwerden der ersten Cum-Ex-Fälle noch immer nicht hinreichend reagiert. Wie in einem Hase-und-Igel-Spiel entwickle die Gegenseite ständig neue Modelle. Auf die Frage, ob der Steuerdiebstahl nun gestoppt ist, sagt Anne Brohilka:
Nee, wir ermitteln auch wegen Nachfolgemodelle. Also von daher bestehen zumindest konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ja sehr ähnliche Formen auch im Bezug mit Doppelerstattungen nach wie vor praktiziert werden.
Grund seien auch fehlende Kontrollen darüber, was bei Banken und auf den Aktienmärkten geschehe. Um das Problem zu lösen, spricht sich die Strafverfolgerin für mehr Personal in der Justiz und eine bundesweite zentrale Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität aus, die auch Steuervergehen verfolgen sollte.
Also wenn keine Kontrolle passiert durch staatliche Organe, dann greifen die Menschen in die Auslagen. Aber wenn da eine Videokamera über den Äpfeln installiert ist, dann denkt man da dreimal drüber nach, ob man in die Auslagen greift. Also das ist wirklich ein Kontrollproblem.
Trotz ihrer Erfolge blieb Brohilkas Arbeit auch intern nicht ohne Konflikte. So hatte es im vergangenen Herbst etwa Streit mit dem nordrhein-westfälischen Justizministerium gegeben. Minister Benjamin Limbach plante, Brohilkas Abteilung aufzuspalten, ihr einen weiteren Hauptabteilungsleiter zur Seite zu stellen. Eine einzelne Führungskraft, so der Minister damals, könne der enormen Aufgabenfülle nicht Rechnung tragen. Außerdem müsse die Leitung der Cum-Ex-Ermittlung durch eine weitere Person abgesichert sein. Erst nach einem öffentlichen Aufschrei nahm Limbach von den Plänen wieder Abstand. Im Interview äußert sich Brohilka nun erstmals zu der Auseinandersetzung.
Also ich war über die Pläne, meine Hauptabteilung aufzuspalten, schon sehr überrascht. Ich habe das damals auch nicht als die Unterstützung verstanden, als die es gedacht gewesen sein sollte.
Inzwischen habe es jedoch gute Gespräche gegeben und das Ministerium habe 4 weitere Stellen geschaffen. Grund für ihr Ausscheiden aus der Justiz sei der Streit jedenfalls nicht gewesen.
Ein Beitrag von Massimo Boniani und Andreas Braun war das. Die Chefinnen oder Chefs des Gesamtbetriebsrates von Volkswagen gehören zu den mächtigsten Arbeitnehmervertretern der Welt. Doch nicht überall im VW-Konzern hat die Mitbestimmung und Einbindung der Arbeitnehmer ein so großes Gewicht. Im VW-Werk in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee zum Beispiel sind die Arbeiter bislang noch nicht einmal gewerkschaftlich organisiert. Das soll sich nun ändern. Eine Mehrheit hat dafür gestimmt, dass die Gewerkschaft United Auto Workers sie künftig in Chattanooga repräsentieren soll. Klingt irgendwie alltäglich, ist aber so außergewöhnlich, dass sogar US-Präsident Joe Biden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gratulierte. Wir wollen drüber sprechen und das machen wir mit unserer US-Korrespondentin Doris Simon in Washington. Doris, warum ist das so ein großes Ding?
Es ist insgesamt bahnbrechend für Gewerkschaften überhaupt, weil der Süden der USA absolut gewerkschaftsfeindlich ist. Und bei VW ist es ein Durchbruch für die Autoarbeitergewerkschaft. Die will nach jahrzehntelangem Mitgliederschwund wieder mehr Mitglieder gewinnen. Eins der Probleme in den letzten Jahrzehnten war, dass es ihr nie gelungen ist, Betriebe im Süden für sie zu organisieren. Und jetzt glaubt der Chef der Autoarbeitergewerkschaft, das ist Sean Fain, dass Volkswagen nur der erste Dominostein im Süden der USA sein wird und eine Kettenreaktion auch bei anderen Autobauern dort auslösen werde.
Sind denn die Arbeitsbedingungen bei VW in Chattanooga aktuell schlechter als in Betrieben, in denen die Gewerkschaft schon vertreten ist, zum Beispiel im Autostaat Michigan?
Zum einen natürlich die Löhne, die sind extrem viel höher bei den großen drei, also bei GM, Ford und bei Stellantis im Norden, wo es die Gewerkschaften gibt. Aber den Arbeitern in Chattanooga geht es vor allem auch um anderes, zumal eben in anderen Werken im Süden auch Gewerkschaftslöhne gezahlt werden, damit dann die gewerkschaftliche Organisation verhindert wird. Den Arbeitern in Chattanooga geht es darum, dass sie eine bessere Krankenversicherung bekommen, mit weniger hohen Zuzahlungen, mit Arbeitgeberbeteiligung an Behandlungskosten, bei Problemen mit Zähnen, Ohren und Augen. Das ist ein großes Thema in den USA. Und im Norden gibt es das in den gewerkschaftlich organisierten Betrieben. Ein wichtigeres anderes Anliegen, mehr Unterstützung von VW für die Rente und frei darüber bestimmen zu können, wann man PTO nutzt. Das sind freie Tage, die einem zustehen, eigentlich um sich zum Beispiel zu erholen oder Angehörige zu pflegen. Jetzt ist es aber so, dass Arbeitnehmer die oft nehmen müssen, wenn Volkswagen das will, wenn zum Beispiel im Sommer mal geschlossen wird oder ein Feiertag. Insgesamt also mehr Mitsprache und mehr Soziales.
Bei Nordstaaten und Südstaaten in den USA denken viele an vielleicht an den Bürgerkrieg vor 150 Jahren, an Sklaverei oder heute Evangelikale. Diese Aufteilung in Nord und Süd in der Wirtschaft, wie zeigt die sich?
Naja, wie gesagt, der Süden ist traditionell gewerkschaftsfeindlich, in Gesetzen ebenso wie in der regierenden Politik. Und er hat nicht nur den Autobauern, sondern insgesamt Unternehmen in den letzten 20 Jahren deshalb überall den roten Teppich ausgerollt, weil er auch oft arm ist und mit viel Erfolg. Die Haltung der Gouverneure, der Republikaner dort ist antigewerkschaftlich und nur ein Beispiel. Ein paar Stunden vor der Abstimmung warnte noch der Gouverneur von Tennessee gemeinsam mit 5 anderen republikanischen Gouverneuren aus dem Süden vor der Gründung einer Gewerkschaft. Damit würden die Arbeitsplätze gefährdet. Das hat natürlich über viele Jahre erfolgreich Angst und Unsicherheit bei den Mitarbeitenden geschürt. Deswegen hat die Gewerkschaft jetzt sich entschlossen, 40 Millionen in Organisationskampagnen im Süden zu investieren. Vor allem aber eben durch den Sieg der Gewerkschaften im Norden nach ihren Streiks im letzten Herbst hat sich gezeigt, die Unternehmen werden nicht geschlossen, auch wenn sie jetzt deutlich bessere soziale Maßnahmen bezahlen und deutlich höhere Löhne, sondern es geht auch so. Und das, glaube ich, war auch ein Ding, was jetzt dem Jahr für eine Gewerkschaftsorganisation bei VW zuträglich war.
Wir haben noch ganz kurz Zeit. Mercedes-Benz hat ebenfalls eine Fabrik in den Südstaaten und auch da kommt es bald zur Abstimmung.
Da kommt es im Mai zur Abstimmung und da ist das Management ziemlich energisch gegen eine Gewerkschaftsorganisation. Aber die Gewerkschaft selber ist sehr zuversichtlich, dass nach dem Erfolg in Chattanooga es auch bei Mercedes demnächst eine Gewerkschaft geben wird.
Doris Simon war das, unsere US-Korrespondentin in Washington. Die großen Tech- und IT-Konzerne machen seit 2018 eigentlich einen Bogen um Hannover. Damals fand dort die letzte Computermesse CeBIT statt. Der Wegfall der CeBIT nahm der Messestadt auf den ersten Blick die Coolness. Doch die Tech-Giganten kommen wieder, ausgerechnet auf die altehrwürdige Hannover-Messe. Die künstliche Intelligenz, die ist für die Industrie dermaßen wichtig geworden, dass auch Microsoft, Google und Co. auf der Messe mitmischen wollen. Gestern und heute ist auch der Kanzler zur Eröffnung der Messe in der Stadt. Und auch unser Korrespondent Bastian Brandau hat sich umgeschaut.
Ein türkisfarbener Körper, schwarze Beine. Roboter Kiba dreht in Halle 17 seine Runden. Besucher bleiben stehen, zücken Handys. Ja, der Roboter sehe aus wie ein Hund, sagt Mireia Peira vom Unternehmen K-Botics aus Barcelona. Mit den vier Beinen könne er Treppen steigen. Unser Roboter ist eine Kombination aus Sensoren und KI. Er kann Messinstrumente ablesen. Er lernt von selbst und hat auch Sensoren, um ungewöhnliche Werte wie etwa Temperaturen zu entdecken. So ausgerüstet kann der Roboter in Produktionsstätten umherwandeln und meldet sofort, wenn etwa die Temperatur zu hoch wäre oder ein Grenzwert in einem Chemiewerk überschritten. Kiba könne so Unfälle verhindern. Und in Deutschland gibt es besonders viel chemische Industrie. Das ist für uns ein wichtiger Markt. Die Hannover Messe ist für uns da ein guter Startpunkt. Und wir sind natürlich auf der Suche nach neuen Partnerschaften. Nvidia, Microsoft, die ganz Großen, deren Technik hier viele verwenden, sind in Halle 17 gleich nebenan. Doch in Hannover trifft man insbesondere auch den deutschen Mittelstand. Das Technologieunternehmen Schunk aus Baden-Württemberg hat am Vortag den Hermes Award der deutschen Messe gewonnen. Mit einem KI-gesteuerten System zur automatisierten Sortierung, zum Beispiel von Schrauben. Entwickler Timo Gessmann zeigt auf den Greifarm, der in einer Glasbox im Wechsel bunte Gliederketten und graue Rollen aufnimmt.
Bisher hat man immer einen Experten gebraucht, der dem Roboter programmieren musste, was er zu tun hat. Und durch die KI ist das System jetzt so intelligent geworden, dass allein nur das Bild ausreicht von der Kamera, zu sehen, wo das Objekt liegt und auch dann zu entscheiden, wie man das Objekt greift. Das heißt, jetzt kann jemand, der noch keine Erfahrung mit KI und Robotik hat, kann einfach jetzt sehr einfach durch Fotos machen, der Objekte dem Roboter beibringen, das Objekt zu greifen und auch dann wieder abzulegen.
Lob hatte es dafür bereits gestern von Bundeskanzler Scholz gegeben. Heute verschaffte sich der Kanzler bei seinem Rundgang einen weiteren Überblick.
Ich bin sehr beeindruckt, wie sehr selbst in kleinsten Produkten, die hier vorgestellt werden, künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, wie sehr das schon praktisch etwas ist, das relevant ist für mittelständische Unternehmen. Ich bin auch sehr froh darüber zu sehen, dass die Frage, wie können wir unseren Ressourcenverbrauch reduzieren, wie können wir Ressourcen wieder nutzen, wie können wir wegkommen von der Nutzung fossiler Energie, von Kohle, Gas und Öl, eine so zentrale Rolle hier spielt.
Eine wichtige Rolle bei der Transition zu den Erneuerbaren möchten Unternehmen aus dem diesjährigen Partnerland der Messe Norwegen spielen, sagt Michael Kern von der deutsch-norwegischen Handelskammer.
Norwegen kann Moleküle liefern, fossile, Gas, aber Erneuerbare wie Wasserstoff. Deutschland kann Technologie liefern. Insofern ist das eine sehr gute Symbiose.
Große Hoffnungen in die Zukunft. Wirtschaftsvertreter wie Siegfried Russwurm vom Bundesverband Deutscher Industrie mahnten dabei heute weitere Reformen an. Was die Bundesregierung bisher getan habe, sei aller Ehren wert, aber es reiche nicht. Russwurm hatte die Ampel zuletzt scharf kritisiert und von zwei verlorenen Jahren gesprochen. Bei der Eröffnungsveranstaltung der Messe gestern hatte Scholz seine Politik verteidigt und von zwei Turnaround-Jahren nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gesprochen.
Bastian Brandau berichtete. Und Stichwort Ampel im Beitrag, die Ampelkoalition, die wurde ja schon häufiger für praktisch gescheitert erklärt. Dabei endet die Legislaturperiode erst in etwa anderthalb Jahren. Heute titelt die Bild-Zeitung, alle Zeichen stünden auf Ampel aus. Der Anlass für diese Spekulation, ein Beschluss des FDP-Parteipräsidiums vor dem Parteitag am Wochenende. Wir wollen das einordnen und fragen, ob die Ampel wirklich schon am Ende ist. Und das machen wir mit Volker Findhammer in unserem Hauptstadtstudio. Volker, Warum so viel Aufregung? Was steht drin in diesem Beschluss?
Naja, Benjamin, das sind schon 12 Punkte, die es in sich haben, weil die FDP damit natürlich ein Kontrastprogramm zu den Verabredungen in der Koalition aufmacht. Und das Schlagwort, das die Liberalen fleißig gebrauchen, ist ja die Wirtschaftswende, die jetzt nötig sei. Und die Defizite, die sind ja wirklich nicht von der Hand zu weisen und von der OECD oder anderen internationalen Institutionen bestätigt. Und deshalb dieser 12-Punkte-Katalog mit einem kontinuierlichen Bürokratieabbau an der Spitze, Reformen bei den Sanktionen im Bürgergeld, einem Stopp für weitere Sozialleistungen, Abschaffung des Solidaritätszuschlags und der Rente mit 63 und einem Aussetzen des Lieferkettengesetzes, um da mal einige zu nennen.
Da steckt jetzt ziemlich viel Parteipolitik drin, die machen wir hier nicht in dieser Sendung. Ganz nüchtern betrachtet, wie realistisch sind die Forderungen und lassen sie sich auch finanzieren?
Ja, diese Antwort ist aber auch nur ganz nüchtern parteipolitisch zu geben. Also auch der FDP-Generalsekretär Bijan Dirsaray wurde gefragt, wie viel die Koalition davon noch vor der Sommerpause auf den Weg bringen werde. Und er hat das verneint und zurückgewiesen mit dem Argument, dass das schlicht politischer Forderungskatalog der FDP sei, über den man dann mit den Koalitionspartnern noch reden müsse, was man natürlich auch noch tun werde. Und dann erst wird es konkret, also was das kosten könnte und wie viel man dafür in die Hand nehmen muss. Insofern ist dieser Katalog auch wirklich nicht mit Zahlen unterlegt, dass man da eine Rechnung aufmachen könnte. Und einige Punkte hören sich auch dramatischer an, als sie in der konkreten Praxis sein würden, worauf etwa heute gleich Arbeitsminister Hubertus Heil im Blick auf das Bürgergeld hingewiesen hat.
Wir haben Sanktionen. Es gibt welche, wenn zumutbare Arbeit abgelehnt wird. Es gibt jetzt nochmal die Nachschärfung für die Totalverweigerer. Aber die Zahlen zeigen auch, dass die Fixierung auf die Sanktionsdebatte vollkommen irregeleitet ist. Wir reden über einen Bruchteil von Menschen, bei denen Sanktionen notwendig sind. Aber das ist keine zielführende Debatte, sondern zielführend ist es, Menschen in Arbeit zu bringen.
Und Benjamin, die Quote der Totalverweigerer liegt nach den jüngsten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit bei 0,2% der Langzeitarbeitslosen. Das ist ein Problem, aber keines, mit dem sich die absehbaren Engpässe auf dem Arbeitsmarkt lösen lassen.
Das war die FDP und die SPD, wir haben den Arbeitsminister gerade schon gehört, die ist vor ein paar Tagen, die SPD-Führung, Teile der SPD-Führung auch aus Bundesländern, nach Norderney geschippert. Der Kanzler kam mit dem Heli, da gab es eine Klausurtagung und auch da wurden Forderungen und Wünsche diskutiert aller SPD. Wie normal ist es, dass die Koalitionsparteien so laut und entgegengesetzt nachdenken?
Naja, da müssen wir nüchtern sein. Das gehört zum politischen Geschäft unweigerlich dazu. Die Koalitionspartner kommen nun mal aus drei unterschiedlichen Parteien und die FDP hat am Wochenende einen Parteitag, du hast es schon gesagt. Und natürlich geht es da um die zentrale Frage, wie man sich jeweils als Partei profiliert und neu aufstellt. Und das ganz unabhängig von der bestehenden Regierungskoalition. Das gilt ja für die SPD und für die Grünen gleichermaßen. Die SPD fordert auch eine höhere Steuer für Reiche, ohne dass das die Koalition in Schwierigkeiten bringt. SPD und Grüne wollen neue Spielregeln für die Schuldenbremse, die FDP nicht. Also die Probleme sind ja da, aber maßgeblich am Ende für die Zusammenarbeit sind immer noch die Verabredungen im Koalitionsvertrag und alles andere müsste zwischen den Partnern neu ausgehandelt werden.
Und jetzt zum Schluss noch die Bitte um eine kurze Einschätzung. Hält die Ampel bis zur Bundestagswahl?
Das kann man nur mit einer Gegenfrage beantworten. Was wäre die Alternative? Und da sähe es im Moment ja für alle drei Partner recht schlecht aus, wenn es zu Neuwahlen käme.
Volker Findhammer, der Mann für Antworten und Gegenfragen in unserem Hauptstadtstudio, war das. Viele Geflüchtete in Deutschland suchen einen Job und viele Arbeitgeber suchen Fachkräfte. Klingt nach einer guten Kombi und die Bundesregierung will allen Seiten mit dem sogenannten Job Turbo helfen. Im Idealfall sollen so aus Bürgergeldempfängern Steuerzahler werden. SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, den haben wir gerade schon gehört, tourt gerade durchs Land und macht Werbung für das Projekt. Heute war er bei einem Friseur in Berlin. Seine Haare blieben jedoch unangetastet. Claudia van Laak berichtet.
Die Friseurin Valentina Wisotska hatte in Kiew einen eigenen Salon. Als Russlands Angriffskrieg begann, flüchtete sie zu ihrer Tochter nach Berlin. Seit kurzem kann sie wieder in ihrem gelernten Beruf arbeiten. SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gibt sich einfühlsam.
Die Kolleginnen und Kollegen haben sich ja gut aufgenommen.
Ja, genau. Ich freue mich sehr.
Sie macht auch einen ganz tollen Job, das muss man auch dazu sagen. Natürlich müssen wir das ein oder andere erstmal üben mit der Sprache. Sprache und mit den Abläufen im Salon. Aber da bin ich sehr zuversichtlich und wir sind sehr froh und dankbar, dass sie da ist.
Sagt Friseurmeister Chivan Uka. Ich bin ein Kind von Gastarbeitern, stellt sich der Unternehmer dem Arbeitsminister vor.
Ich habe natürlich eine Bitte, dass man Menschen, die in unser Land kommen, so schnell wie möglich eine Arbeitserlaubnis erteilt und im Endeffekt deren Qualifikationen anerkennt.
Ja, das ist ein großes Problem.
Gleichzeitig auch das Jobcenter mit finanziellen Möglichkeiten ausstattet.
Friseurmeister Uka erhält vom Jobcenter eine finanzielle Unterstützung für die Einstellung von Valentina Wisotska. Die Ukrainerin ihrerseits einen Deutschkurs, der auf ihren Job abgestimmt ist. All das ist Teil des sogenannten Jobturbos, der mehr Flüchtlinge in Arbeit bringen soll. Hubertus Heil.
Es geht darum, Geflüchtete einzuladen und sie auch darauf hinzuweisen, dass jetzt die Zeit ist, Arbeit aufzunehmen. Und auf der anderen Seite in der deutschen Wirtschaft dafür zu werben, dass man Menschen auch einstellt, wenn sie noch nicht perfekt Deutsch sprechen. Und an dieser Stelle geht mein Appell an die deutschen Unternehmen, in Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels tatsächlich Stellen auch bei den Jobcentern zu melden.
Lange Zeit hieß die Devise, Flüchtlinge müssen mehr oder weniger perfekt Deutsch können, bevor sie anfangen zu arbeiten. Die Folge sei eine zu späte Integration in den Arbeitsmarkt gewesen, gibt Daniel Terzenbach zu. Er ist für die Umsetzung des sogenannten Jobturbos zuständig.
Und dass wir diesen gleichen Fehler, wo man am Anfang zu viel nur ausschließlich in Sprache neben dem Arbeitsmarkt investiert hat, das wollen wir jetzt besser machen. Und wir sehen am Anfang, dass auch die Integration von Ukrainerinnen am Anfang schlechter lief. Und jetzt mit dem Jobturbo holen wir zumindest auf. Das heißt, wir gucken in die richtige Richtung und nehmen die Learnings aus der Vergangenheit mit.
Doch woran wird gemessen, ob der sogenannte Jobturbo am Ende erfolgreich ist oder nicht? Die Antworten von Arbeitsminister Heil und seinem Sonderbeauftragten Terzenbach auf diese Frage bleiben nebulös. Um vorzubauen, wenn die Zahlen im Herbst nicht so gut aussehen wie erwartet, kommt schon jetzt der Hinweis auf die lahmende Konjunktur und eine gestiegene Arbeitslosigkeit.
Ein Beitrag von Claudia van Laak war das. Und von einem Friseursalon in Berlin geht's in den Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt am Main. Und dort wartet unser Reporter Stefan Wolf. Hallo Stefan.
Hallo.
Die Ausgaben für Waffen und Rüstungsgüter waren 2023 so hoch wie nie. Es geht um knapp 2,3 Billionen Euro, laut Daten des Stockholmer SIPRI-Instituts. Dort ist von Eskalation statt Deeskalation die Rede, von Staaten, die eher auf militärische Stärke setzten als auf Diplomatie. Aber was die Friedensforscher besorgt, ist für die Rüstungsindustrie eine finanziell gute Phase.
Das ist vollkommen richtig. Rüstung ist zu einem Thema geworden an den Finanzmärkten, war lange in der Schmuddelecke versteckt, eher wenn man sich den Themen wie Nachhaltigkeit eher zugewandt hat. Inzwischen also Rüstung ein Thema und die Aktien äußerst erfolgreich, wenn auch nicht unbedingt heute. Rheinmetall zum Beispiel mit einem Plus von 0,7%, der Ausrüster Hensoldt mit einem Plus von 0,4% und Aktien des Getriebeherstellers Renk verlieren sogar leicht. Aber die Aktien muss man in einem größeren Zusammenhang sehen, nämlich mit den Aufträgen, die immer eingetrudelt sind, kamen noch die Kursgewinne und die haben Rheinmetall allein in diesem noch relativ jungen laufenden Jahr ein Kursplus von 77% beschert. Und wenn man sich die Aktien von Airbus anschaut, ein Flugzeughersteller mit einer nicht zu vernachlässigenden Rüstungssparte, hier liegt das Jahresplus schon bei 14%.
Wie verlief der Wochenstart beim deutschen Aktienindex?
Es ging eher ruhig los in diese neue Woche. Trotzdem der deutsche Aktienindex mit leichten Kursgewinnen von 0,6% oder 104 Punkten aktuell bei 17.840. Die Lage im Nahosten und das Ausbleiben weiterer Hiobsbotschaften habe für eine leichte Beruhigung gesorgt, hieß es.
Und ich höre Gepfeife und gute Laune im Hintergrund bei Ihnen. Gute Laune aber nicht für Aktionäre und Aktionärinnen des Energiekonzerns RWE heute. Warum?
Nun, es gab Verhandlungen mit dem US-Bundesstaat New York über große Offshore-Windprojekte und die sind abgebrochen worden, zumindest Berichten zufolge. Daraufhin sackten die Aktien durch und verloren bis zu 3%. Das Minus hat sich allerdings wieder reduziert auf jetzt 1%, denn noch wird das Ganze nicht bilanzrelevant, heißt es.
Stichwort Hannover-Messe, können davon Aktien profitieren?
Heute erstmal keine Vorschusslorbeeren für kommende Aufträge, die Aktien eher auch in Warteposition.
Wir schauen zum Schluss noch auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Ja, der Euro fast unverändert bei 1,0632 $. Es hat an den Anleihemärkten einen Renditesprung gegeben. Die Umlaufrendite ist um 6 Basispunkte gestiegen auf 2,57%. Gold dagegen deutlich an Glanz verloren. Die Feinunze kostet heute Nachmittag $2,335,96. Das sind $43,34 weniger als vor dem Wochenende.
Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt am Main. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Mein Name ist Benjamin Hammer.